Ich freue mich sehr, Hans Pleschinski hier auf dem blauen Sofa begrüßen zu dürfen. Sein neuestes Buch Ludwigshöhe ist ein sehr komischer und sehr merkwürdiger Roman. Der Grundeinfall lässt sich vielleicht am besten so beschreiben: Drei Geschwister, die es dringend nötig haben, erben ein gewaltiges Vermögen. Dieses Vermögen ist so diversifiziert, dass es wahrscheinlich krisenfest sein dürfte. Und dieses Erbe ist nur mit einer Tücke verbunden. Sie erben auch eine Villa am Starnberger See, und in dieser Villa sollen sie für eine gewisse Zeit eine Art Selbstmörder-Hospiz einrichten. Wie sind Sie auf diesen Einfall gekommen?
Ja, das ist eine heruntergekommene Villa am Starnberger See, und es ist eine Klausel im Testament von Onkel Roberto, aus bestimmten Gründen persönlicher Art, dass die drei Erben vor Erlangung des Großkapitals Menschen in der Not einen letzten Unterschlupfsort bieten sollen. Die Idee kam eigentlich schon vor 25 Jahren. Da wollte ich den Roman...
Haben Sie da schon in München gewohnt?
Dann lebte ich gerade in München, aber war noch nicht süddeutsch geworden. Und der Roman spielte damals in Norddeutschland und hieß Gösselhövede. Das war ein Gut bei Winsen an der Luhe, wo es spielen sollte. Also die Idee habe ich lange mit mir herumgetragen. Habe auch Anfänge damals geschrieben, war damals noch zu jung, glaube ich, um das Thema durchzuziehen, Menschen am Abgrund zu betrachten, Selbstmörder, Finalisten, und wie diese Buchgestalten vielleicht doch wieder Lebensmut finden. Das steht ja im Zentrum des Buchs. Menschen am Abgrund und wie sie manchmal es schaffen, wieder aus dieser Tiefe herauszukommen.
25 Jahre ist es her. Wann haben Sie beschlossen, sich des Themas wieder anzunehmen?
Es hat mich immer beschäftigt. Ich habe immer wieder nach einem Plot auch gesucht, der nach einem Skelett, das das Fleisch der Handlung trägt. Und die Idee mit dem Erbe war dann gar nicht so ungewöhnlich, weil das Testament ist in London bei einem Anwalt hinterlegt, das Testament für die Ludwigshöhe. Und in England gibt es andere und skurrilere Vermächtnisregelungen als in Deutschland. Und da würde das gar nicht so auffallen, dass eben ein Erbe eine Art Privathospiz betreiben muss.
Es ist aber in Deutschland mit einigen juristischen Risiken verbunden.
Ja, also die Betreiber dieses Hospizes stehen in der Gefahr, eben auch verhaftet zu werden einfach. Aber in der britischen Tradition ist das dann gar nichts so Ungewöhnliches, wenn ich nochmal drauf zurückkommen kann, dass in London zum Beispiel im 18. Jahrhundert veritable Selbstmörderclubs gab, wo Menschen, die aus dem Leben scheiden wollten, in einem eleganten Ambiente diese Tat vollziehen konnten. Also das ist eine andere Tradition und ist auch ein bisschen in dem Buch mit thematisiert.
Die drei Erben beschließen also, dieses Hospiz einzurichten. Sie überlegen sich sehr genau den Text, den sie auf ein Kärtchen schreiben, das sie dann an Orten, an denen man lebensmüde vermuten kann, verteilen. Und dann kommen die Ersten. Was sind das für Leute, die des Lebens da überdrüssig sind?
Ja, es ist ja auch teilweise vom Plot her ein Krimi. Die drei Geschwister verteilen Kärtchen in München, schwarz glänzende Kärtchen bei Zahnärzten auf der Arbeitsagentur, wo Trostlosigkeit versammelt sein könnte. Und auf denen steht die Frage, reicht es wirklich? Haben sie gut überlegt? Wenn sie verstehen, dann verstehen sie. Und viele Verzweifelte, die diese Karte in die Hände bekommen, verstehen, es kann ihnen geholfen werden in ihrer äußersten Not. Es gibt dann eine Decktelefonnummer, wo man anrufen kann und aussortiert wird, ob man wirklich ein Finalist ist, jemand, der aus dem Leben scheiden will oder nur Kreditprobleme hat zum Beispiel. Ein Sorgentelefon ist da eingerichtet. Und diese Villa Ludwigshöhe füllt sich dann unversehens mit Menschen, die aus verschiedenen Gründen lieber tot als lebendig sein wollen. Das ist für die Gestalten der Ansatz und dann erlebt man sie im Buch, ob sie wieder Mut finden oder nicht.
Es ist Lebenskummer, es ist Verzweiflung über die eigene Physis dabei, es sind Probleme mit der Karriere im Beruf. Man kann all die Probleme, die eine Lehrerin, ein Bühnenbildner, eine Domina, die besonders schwer vom Liebeskummer geplagt wird, all diese Probleme, die sie haben, kann man gut verstehen. Ganz zwingend scheinen sie mir aber nicht zu sein.
Das kann man von außen nicht beurteilen. Es gibt keinen Maßstab für Verzweiflung. Ja, es sind unterschiedliche Gestalten, die hatte ich gar nicht so geplant, die in diesem Hospiz am Starnberger See eintrudeln. Sie haben die Domina mit Liebeskummer erwähnt, die das erste Mal treu sein will und eine Familie aufbauen will und verlassen wird und damit nicht zurechtkommt. Ein bankrotter Verleger taucht zum Beispiel auf. Eine Lehrerin, die von Schülern mit einer Schere attackiert wurde. Und prinzipiell während des Schreibens des Romans habe ich gemerkt, es könnte jeder in der Ludwigshöhe als Finalist landen. Wenn ich auf der Straße umherging während der Schreibjahre und Menschen sah, mich selbst auch betrachtete, dann dachte ich auch immer, jeder hat seine Wunde, die er an bestimmten Tagen für unheilbar hält. Jeder den Moment, wo er sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und da öffnete sich der Roman und es war dann sogar schwierig, Gestalten auszuwählen. Es hätte Frauen in Wechseljahren kommen vor, ein junger Mann, der an seiner geschlechtlichen Potenz zweifelt. Ja, genauso wie jeder erfolgreich sein könnte oder noch mehr, kann jeder vollends verzweifelt sein. Und die Bandbreite des Personals ist prinzipiell eine endlose.
Ja, man hat das Gefühl, die gesamte deutsche Gesellschaft der Gegenwart zieht irgendwann in die Ludwigshöhe ein. Nun ist es ja ganz merkwürdig, die kommen dahin, um ihrem Leben ein Ende zu setzen und dann lassen sie sich Zeit.
Ja, es findet auch nicht ganz von mir geplant eine Verwandlung bei vielen Gestalten statt. Es überleben nicht alle diesen Roman und es gibt eben auch Kühltruhen im Keller, wo jene landen, die ihren Entschluss vollzogen haben. Aber in diesem idyllischen Anwesen mit einem schönen Garten am Hochufer der Isar schlafen die meisten erst einmal aus, denken über sich ein bisschen nach, kommen mit anderen Selbstmördern ins Gespräch und leben auf. Und sie beginnen zu erzählen. Und wer erzählt, ist schon einmal gerettet. Das ist das Wunder der Aussprache. Das geschieht, was ich auch gar nicht genau durchorganisieren konnte als Autor. Aber sie werden in diesem Hospiz peu à peu vielleicht vitaler und glücklicher als die Menschen draußen. Und man kann sich plötzlich fragen, wo ist mehr Glück zu Hause? In unserer Alltagswelt oder in dieser Gesellschaft der Selbstmörder?
Diese Selbstmörder organisieren sich gleichsam als Gesellschaft neu. Das stellt nun die Erben, die Besitzer der Villa vor einige Schwierigkeiten.
Das kann man sagen, ja. Das Projekt entgleitet ihnen. Es kamen ja Menschen, die im Keller der Ludwigshöhe ihrem Leben ein Ende setzen wollten. Und die fangen nun an, miteinander zu reden, Essen zu organisieren. Das war ja alles gar nicht organisiert. Es gab gar nicht genug Bettwäsche und Betten. Und das Haus wird immer voller mit Verzweifelten. Und die drei Geschwister, die an ihr Erbe kommen wollen, müssen ja Tote nachweisen sozusagen. Und es wird immer schwieriger, die Selbstmörder dazu zu drängen, endlich in den Keller zu gehen und über die Klinge zu springen. Und die Betreiber werden allmählich die Verzweifelten.
Die Betreiber werden die Verzweifelten. Ich will ein ganz kurzes Stück mal vorlesen. Die Betreiber, die drei Geschwister, die geerbt haben, verfassen dann Aushänge. Und einer davon klingt so. Verehrte Gäste, die wir als entschlossene Finalisten ansprechen möchten, der Aufenthalt in unserem Hause scheint sich für manche Wiedererwarten über mehrere Tage zu erstrecken. Das Tagegeld von 40 Euro wurde hingegen nur einmal entrichtet. Dies ist für den Betrieb und die nötige Grundversorgung Wasser, Strom, unverzichtbare Lebensmittel nicht ausreichend. Wir bitten daher für jeden zusätzlichen Verweiltag jeweils 40 Euro im Sparschwein zu deponieren, das auf der Hallenanrichte aufgestellt worden ist. Eine Abhakliste liegt anbei. Im Übrigen verweisen wir noch einmal auf unsere Kellerräume, in denen Sie nach alter Methode, ebenso geräuschlos wie abgeschieden, Ihr unverrückbares Es reicht in die Tat umsetzen können.
Ja, das ist das sanfte Drängen, dass die Finalisten endlich Schluss machen sollen.
Es ist ein in meinen Augen sehr komisches Drängen. Ist es zu komisch für ein so ernstes Thema wie Selbstmord?
Ich selbst empfinde mich überhaupt nicht als heiter und ich habe Macht vielleicht über den Inhalt eines Romans, aber nicht über den Tonfall. Der Tonfall geschieht mir. Viele Menschen lesen das Buch als eine Art Todeskomödie. Ich habe das von mir aus gesehen, war es sehr ernst. Und beim Schreiben gab es Momente, muss ich sagen, wo ich Tränen vergossen habe über das Unglück mancher Gestalten. Es gibt die Sorgentelefon, was ich erwähnte. Manchmal läuft nur der Anrufbeantworter und es ist zum Beispiel ein Schuljunge, ein Neunjähriger da, der bei seiner Großmutter lebt und anruft, weil er so schlechte Noten hat und sich nicht mehr zu seiner Großmutter traut. Und er ruft dreimal an, immer verzweifelter und hat aber auch nicht genug Geld, um länger zu telefonieren und verschwindet aus dem Blickwinkel. Benny heißt die Gestalt. Und er tat mir unendlich weh, ich konnte ihm nicht helfen. Am Schluss stand er irgendwo an einer Autobahn bei München und hat nochmal angerufen, ich weiß nicht mehr wohin. Und das ist eine grausame Geschichte. Es changiert zwischen vielleicht doch abgründiger Tragik und dem Aufschwung, den einige Seelen schaffen. Es gibt eine Gestalt in dem Buch, Lea Patini heißt diese Frau. Die ist die unglücksseligste. Sie hat eine Chemotherapie in einem Krankenhaus durchstanden. Und auf der Fahrt zum Krankenhaus ist ihr Mann tödlich verunglückt. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und sie entflieht diesem Krankenhaus, um in der Ludwigshöhe ihr Ende zu finden. Ich konnte ihr keine medizinische Hilfe bieten als Autor, aber menschliche Wärme in dieser Gesellschaft, in dem Haus. Und sie lebt da weiter, ich weiß nicht bis zu welchem Ende, aber sie hat Menschen um sich, die sich friedvoll um sie kümmern. Und das sind aus meiner Warte heraus abgrundtief tragische Gestalten, wo ich eben doch als Literat kein endgültiges Urteil fällen darf. Muss sie noch Lebensmut haben oder darf sie sagen, ich will nicht mehr leben?
Das könnte jetzt so klingen, als sei das ein Buch zum aktuellen Gespräch über Sterbehilfe, eine Art literarischer Debattenbeitrag.
Das spielt sicher hinein, aber ich habe anfangs erwähnt, dass ich vor 25 Jahren mit dem Thema mich zu beschäftigen begonnen habe. Die Thematik der Sterbehilfe ist ja jetzt, die ist in den letzten Jahren ganz akut geworden und es spielt natürlich eine große Rolle. Die Betreiber dieses Hospizes, das ist alles andere als lustig, müssen sich zunehmend Gedanken machen, warum tun sie so etwas, Menschen ins Jenseits, Menschen in das Jenseits zu helfen, nur weil sie raffgierig sind und da das Erbe wollen. Nein, sie überlegen sich dann schon, tun sie damit Gutes oder Schlechtes? Wie aktiv dürfen sie die Moribunden drängen, ihren Entschluss zu realisieren? Oder ist das Unterfangen nicht ein sinnvolles, weil Menschen, die nicht mehr leben wollen, plötzlich wieder Lebenssinn finden? Das changiert alles. Es flimmert vielleicht wie auf einer Wasseroberfläche, wie der, auf der Oberfläche des Starnberger Sees, an dem das Buch spielt.
Kein Debattenbeitrag zur Sterbehilfe, aber neben dem Tod gibt es ein zweites, ich glaube, genauso wichtiges Thema oder Themenfeld. Das ist die Kunst und das ist die Schönheit. Da gibt es zum Beispiel eine Figur, die mir besonders ans Herz gewachsen ist, ein junger Mann, Tassilo Wang, der einfach so schön ist, dass er alles zu bekommen scheint. Er scheint als ein vom Leben Verwöhnter und er ist damit völlig unglücklich. Macht Schönheit unglücklich?
Meistens wohl schon, weil sie dann ja auch vergeht und man von einem Thron in die normalen Zustände gestoßen wird. Ein Sturz des Ikarus. Weil Schönheit ist nicht haltbar, falls man sie nicht in seelische Schönheit umzuwandeln versteht. Ja, Tassilo Wang ist mir auch sehr ans Herz gewachsen und allen Figuren im Roman. Es verlieben sich alle in Tassilo Wang. Er ist eine Art Indianererscheinung. Seine Eltern sind beide Zahnärzte und die haben Geld. Und er ist so, wie man das so nennt, wohlstandsverwahrlost. Er hat immer alles bekommen, er musste nie lange bitten. Auch weil er schön ist, Männer und Frauen lagen ihm zu Füßen und er hat seine Entscheidungsfähigkeit dadurch verloren und verlernt zu kämpfen. Und er trudelt in dieser Ludwigshöhe ein, ist vielleicht die schlimmste Gestalt, 32, der sagt, was mich interessiert hat, habe ich schon kennengelernt. Was ich noch nicht kennengelernt habe, wird mich offenbar auch nicht interessieren. Also warum sollte ich noch länger leben? Das ist ein Dekadent wie vielleicht um 1900, aber solche Gestalten gibt es ja auch heute wieder, die sich zu keiner Pflicht bekennen können. Und er ist der Liebessumpf sozusagen in der Ludwigshöhe, weil nachts pochen alle an seiner Tür und wollen Liebe mit ihm genießen, aber er ist nur noch müde und sagt, nein, nicht schon wieder, ich bin so schön und jeder, der mich liebt, dem bringe ich Unglück. Das beeindruckt die meisten allerdings wenig.
Zu dem, was den Menschen auf der Ludwigshöhe dann wirklich Lust wieder macht aufs Leben, man muss es wohl Lust nennen, was ihnen Freude gibt, gehört Musik, Gedichte, etwa eine Theateraufführung in Strycja, eine sehr alte Diva auch auf. Diese Lust, diese Freude merkt man vor allem an der Sprache, am Ton des Romans. Und damit davon ein bisschen zu hören ist, würde ich Sie bitten, ein Stück zu lesen.
Ja, also man muss sich ja nicht entschuldigen, Kultur ist mir als Schriftsteller wichtig. Und ich lasse eben gern Musik und klassische Bildung auch einfließen. Es kommt hier zu einer nächtlichen Szene. Die einzelnen Gestalten muss man jetzt nicht im Detail kennen. Und die Betreiber des Hospizes versuchen mit allen Mitteln, ihre Schutzbefohlenen in den Keller zu treiben. Und die Idee ist, das dann mit Brahms deutschem Requiem ist in der Nacht zu tun. Wenn man dieses Requiem nachts über die Betten schallen lässt von Todwunden, meint man, dass sie dann auch mit ihrem Leben Schluss machen. Zu schwerer, mondloser Nachtstunde über die Edem, die Droste dichtete, da kollert's nieder vom Gestein des Turmes morsche Trümmerfeld, das Kreuzlein knackt und hustet rein, ein jäher Windesodem schwellt, Gezweig und Kronenschmuck des Hains, die Uhr schlägt eins. Als es einen Schlag von der Abtei tat und Gehölz vom Oberland auf der Isar fortschwamm, als Frau Weizmann neben der eingeschlafenen Aziza vom Bett kniete und betete, als Norbert Sims im Dachverschlag fiebrig auf der Matratze lag und ins Gebälk starrte, als Ulrich seinen Arm um den widerstrebenden Tassilo legte, ich kämpfe um dich, und Xaver Bauer der Schlummer überkam, als Olaf Deutler das Windlicht neben seinem Bühnenlager auspustete, Greta von Meinburg unruhig durch ihr Zimmer in der Ludwigshöhe wanderte, Ute Wimpf über Vergangenes und Zukünftiges weinte, als sich ein Blatt von den welken Teerosen auf Frau Fontanellis Kühltruhe löste, Christian Neusser ans Packen dachte und Hanna Reute sich an den Fingern die Stunden des reinen Glücks abzählte, begann ein dunkles Weben. Mächtig, breit klang es auf. Zu den Celli im Hintergrund setzten die Geigen ein, über die Streicher erhoben sich Stimmen, und Clarissa, in dieser Nacht selbst dem Wahnsinn nahe und doch euphorisiert, drehte vor der Glastür den CD-Player lauter, immer lauter, ihre Waffe gegen die Beharrlichen und der Chor schmiegte sich ans anschwellende Orchester und Clarissa drehte laut auf bis zum Anschlag. Erna Jakobek und Elisabeth Huber fassten sich über die Betten hinweg bei der Hand. Greta von Mayenburg bekreuzigte sich. Tassilo rückte an Ulrich. Andere hoben die Hände wie Klangschalen, während von unten aus der Hallenfinsternis der Ludwigshöhe die Bogen vereint und mächtig über die Seiten strichen. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras. Zu dem langsamen Marsch mit gedämpftem Paukenschlag verstärkte der Chor unisono seine Klage und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Und durch den Garten der Ludwigshöhe war es zu hören, das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Zu Fortgang und Bekräftigung ließ Brahms finster die Bläser ertönen, fast schreien. Hart griffen die Chorstimmen nach flüchtig lieblichem Motiv den Choral auf. Wer erholte sich noch und nahm welchen Weg im Leben? Die kleinen Lautsprecher vibrierten auf den Fliesen. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Unter dem Dachstuhl der Villa saß Norbert Sims aufrecht im Bett. Erna Jakobek und Elisabeth Huber heulten in der Schwärze der Nacht auf. So fest hat Ulrich sich noch nie an jemanden geschmiegt. Und Clarissa drückte auf Repeat. Neben der erwachten Aziza sang mit nur leicht brüchiger Stimme Estella Weizmann aus Reval das Requiem weiter. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand mehr von euch nehmen.
Vielen Dank. Das ist eine Stelle, an der man nicht mehr glaubt, dass in diesem Kreise noch jemand ernsthaft aus dem Leben scheiden will.
Nein, unter dieser Bedrohung von Johannes Brahms rücken sie halt ganz eng zusammen, die verschreckten Menschen, in den Betten und werden eine verschworene Gemeinschaft, die eben viel inniger lebt als wir in unserem gehetzten Alltag. Und diese Stelle zeigt vielleicht auch meinen inneren Wunsch. Brahms hat recht, es ist alles vergänglich, vor der Ewigkeit zum Scheitern verurteilt. Aber es gibt diesen Schluss, ewige Freude wird euch gewiss sein. Wir wissen es nicht, aber die Möglichkeit besteht. Und diese Hoffnung trage ich auch durch den Roman, glaube ich, weiter. Und das steigert sich auch. Die Gestalten denken natürlich auch über das Jenseits nach. Viele wünschen sich das Nichts. Andere haben Gedanken ans christliche Paradies, sind dann schnell gelangweilt von der Idee, dass sie dort mit Engeln den ganzen Tag in einem Chor singen müssen. Das ägyptische Jenseits ist für viele verlockend. Das Licht im Westen, wo die eleganten alten Ägypter leben und nicht mehr arbeiten, sondern sich nur noch musisch amüsieren. Und das wird ja auch alles gestreift in diesem Buch, das ja eine Art Bremsklotz gegen unsere Hast auch sein will und in unseren Alltag durchaus Gedanken an den Tod fallen lassen will, um zu schauen, ob vom Tode her gesehen das Leben nicht tatsächlich dieses einmalige schöne Geschenk ist, mit dem wir möglichst vorsichtig umgehen müssen.
Für mich als Gesinnungs-Berliner war es besonders interessant, wie Sie München und dessen weitere Umgebung, die man landläufig auch Bayern nennt, beschreiben und vergegenwärtigen. Gibt es irgendeine andere Region, in der das hätte spielen können? Sie haben erzählt, dass Sie mit dem Gedanken mal gefolgt sind vor einigen Jahren, aber jetzt im fertigen Roman hat man das Gefühl, so geht das nur da unten im Süden.
Offenbar, also es sollte zuerst bei Winsen an der Luhe spielen, dann habe ich lange an Dresden gedacht, das hat nun Uwe Tellkamp gut beschrieben. Ich liebe Dresden auch sehr, an den Odenwald. Und am Schluss meinte ich, München kenne ich mittlerweile doch am besten und Berlin-Romane gibt es genug. Und das viel gescholtene München wollte ich noch einmal ins Licht drücken und auch als Gast in Bayern dieser Landschaft und der Stadt meinen Dank abstatten. Denn es ist doch eine prachtvolle Gegend mit besonderen und vitalen Menschen. Und es kommt noch hinzu, das barocke Bayern passt sehr gut zu diesem Buch. Denn Barock meint ja Festlichkeit des Lebens nach Möglichkeit und gleichzeitig zu wissen, dass alles vergänglich und Vanitas ist und diesen Zwiespalt auszuhalten. Und das ist etwas sehr Oberbayerisches. Man sieht es in den Kirchen, die das Jenseits mit prächtigen Deckengemälden feiern, aber eben gebaut über den Sterblichen.
Nun, wenn man Starnberger See sagt, haben die Leute sofort ein Bild im Kopf. Nicht nur eine schöne Landschaft, sondern auch eine sehr reiche, so eine gewisse satte Wohlhabenheit und auch eine risikolose Lebenssattheit, die Bayern so angenehm und manchmal auch schrecklich macht. Bei Ihnen wirkt das ein bisschen anders. Ist das ein Klischee, das wir da im Kopf haben?
Es ist gewiss ein Klischee. Innerhalb der Wohlhabenheit gedeihen die Psychosen am besten. Und das ist auch rund um den Starnberger See so. Man findet da alle Schicksale, die es überall auf der Welt gibt. Vielleicht etwas wattierter, aber wenn sie explodieren, umso schlimmer. Und außerdem ist es ja durch den Freitod Ludwigs II. Auch ein mythischer Ort geworden, wo ein König ins Wasser geht. Nützt offenbar auch die Krone gegen die Verzweiflung nicht. Und das lädt landschaftlich ein. Und das Isartal, an dem das auch spielt, ist auch eine mythische Region. Dort lebten um 1900 die wahnsinnigen Schwabings im Sommer, die Kosmiker. Das Nacktbaden wurde dort modern. Also da war immer Narretei zu Hause. Zwischen Bier, Sonne und Verzweiflung wurde dort das Leben weitergeführt. Und da passt diese Ludwigshöhe einfach gut hin. Und ich hatte den Wunsch, mir dieses Haus in meiner Fantasie zu bauen mit zwei Zwiebeltürmen. Und da konnte dieses kleine Welttheater spielen. Und wenn man sich Psychosen und Bedrängnisse und Glücksmomente der Menschen anschaut, man beginnt irgendwo in einem Vorort Münchens, aber Menschen ähneln sich überall.
Wir wollen an dieser Stelle nicht verraten, wie es ausgeht, aber das stelle ich mir als Laie am schwierigsten vor, einen solchen Sack wieder zuzumachen und eine solche Handlung, wo man also zwischen Tod und Fest, Feier des Lebens hin und her schwankt, in der Schwebe zwischen beiden sich befindet, irgendwann zu enden. Haben Sie mit mehreren Schlüssen experimentiert?
Nein, es ergab sich von selbst. Dantes Divina Commedia spielt am Schluss noch eine große Rolle, das vollendetste Gedicht, auch über das Jenseits. Das lässt sich dann nicht mehr steigern. Ich liebe am Ende meine Buchfiguren sehr und verlasse sie ungern, töte sie auch ungern natürlich. Und für mich gibt es in der Dichtung einen sehr wichtigen Satz von Gottfried Benn, den ich immer für wichtig halte: Alles bleibt offen. Der Leser kann weiterdenken, die Figuren können möglicherweise weiterleben und der Autor hat nicht das Recht, eine Schlussmoral zu formulieren. Eine Geschichte, ein Buch lebt im Leben weiter für mich. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man den Schluss interpretieren kann. Vielleicht hat auch die Polizei zugeschlagen und die Ludwigshöhe ist sozusagen ausgeräuchert worden. Vielleicht gibt es eine andere Lösung, aber was Ben eben vorgab, alles bleibt offen, ist für mich der Weisheit letzter Schluss.
Alles bleibt offen, fest scheint mir zu stehen, dass zumindest für einen Leser wie mich Ihr Buch Ludwigshöhe erschien bei C.H. Beck zu den intelligentesten und komischsten und zugleich anrührendsten Romanen dieses Jahres gehört. Herr Pleschinski, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Biskin.